Vor ein paar Jahren, da habe ich mit einem Team das Kinderprogramm für den FEG-Kongress vorbereitet. Ich war ja bis vor 3 Jahren im Bund der Freien Evangelischen Gemeinden tätig. Und da gehörte das zu meinen Aufgaben, also auch solche Großevents vorzubereiten. Und wir hatten uns das Thema Brothers and Sisters gegeben. Und dann war erstes Vorbereitungstreffen und dann musste überlegt werden, welche Geschwistergeschichten machen wir denn jetzt? Und Kain und Abel schied sehr schnell aus. Zu grausam für Kinder, geht irgendwie nicht. Da gibt es doch konstruktivere Geschichten, oder? Also Maria, Martha und Lazarus zum Beispiel oder Petrus und Johannes. Selbst Jakob und Esau, obwohl konfliktreich, geht für Kinder. Aber Kain und Abel nicht. Nur manchmal drücken wir uns, glaube ich, auch als Erwachsene um Erzählungen in der Bibel, die erstmal verstörend wirken. Und die Frage ist, haben sie uns trotzdem was zu sagen? Wir wollen das heute Morgen mal versuchen. Und wir tauchen in die Urgeschichte der Bibel ein. So nennt man die ersten 11 Kapitel der Bibel. Das ist wie eine Vorgeschichte der Menschheit. Wo kommen wir her? Was liegt in grauer Vorzeit? Was wir wissen sollten, um zu verstehen, wer der Mensch ist und wie wir leben sollen und können. Das sind ganz spezielle Erzählungen in diesen 11 ersten Kapiteln. Da ist erst ein Schöpfungsgedicht, dann eine Schöpfungserzählung, dann die Geschichte vom Garten Eden und dem Ungehorsam der Menschen. Und dann wird die Spur dieser ersten Familie ein Stück weiter verfolgt. Und es kommt eben diese Erzählung über den ersten Mord. Und die erste Familie wird noch etwas weiter verfolgt und der Abwärtstrend, der wird beschrieben. Menschliche Überheblichkeit, Anfälligkeit für das Böse, bis Gott dann der Kragen platzt und er in einer großen Flut alles untergehen lässt. Und dann Neubeginn und das Friedensangebot des Schöpfers. Aber es währt nicht lange, dann kommt der Bau eines großen Turms und die Menschheit versucht erneut, sich Gott gleich zu machen und sie scheitern. Das ist die Urgeschichte. Ab Kapitel 12 im ersten Buch von Mose wird dann die Geschichte und die Erwählung von Israel erzählt. Es geht um Abraham, Isaak und Jakob. Und jetzt beginnt etwas, was Thema des ganzen Alten Testamentes sein soll. Das Volk wird zur Heiligung für Gott berufen und ein Bund wird geschlossen, Gesetz und Land gegeben. Und das ist dann eine Geschichte, die der ganzen Welt bis zu uns heute zum Segen werden soll. Aber diese ersten 11 Kapitel, die haben so einen ganz anderen Charakter. Sie erzählen etwas über Familie Mensch und auch über dich und mich. Die Geschichte von Kain und Abel, 1. Mose Kapitel 4, Vers 1 bis 16. Dieser Text ist an vielen Stellen ganz schwierig zu übersetzen. Und bei vielen Worten und Sätzen ist nicht so ganz klar, was gemeint ist. Und mein Hebräisch reicht dazu bei weitem nicht aus. Aber es gibt Menschen, die können sowas. Und die zeigen uns die Grundzüge der Erzählung, die sind klar. Und ich habe deshalb die Übertragung von Irmgard Weth gewählt, die uns in diese Geschichte mit hineinnimmt. Und sie geht so. Adam und Eva hatten 2 Söhne. Der Ältere hieß Kain, der Jüngere Abel. Kain wurde ein Bauer, Abel aber wurde ein Hirte. Von Zeit zu Zeit brachten beide Gott ein Dankopfer dar. Dazu wählte Abel ein Lamm aus. Kain aber nahm von seinen Feldfrüchten und brachte sie Gott. Aber es schien, als sehe Gott sein Opfer nicht an. Da verfinsterte sich Kains Gesicht und grimmig sagte er, Gott liebt nur Abel, mich liebt er nicht. Aber Gott sprach zu Kain, warum bist du erzürnt? Warum weichst du mir aus und senkst deinen Blick? Ist es nicht so, hast du Gutes vor, dann kannst du deinen Blick frei erheben, hast du aber Böses im Sinn, dann gib Acht, dass du nicht sündigst. Doch Kain hörte nicht mehr auf Gott. Er lockte seinen Bruder aufs Feld. Dort fiel er über ihn her, schlug auf ihn ein, bis er tot war. Auf einmal war es totenstill auf dem Feld. Reglos lag Abel in seinem Blut. Da hörte Kain, wie Gott rief: Kain, wo ist Abel, dein Bruder? Woher soll ich das wissen? Gab Kain trotzig zurück. Soll ich denn meinen Bruder hüten? Aber Gott sprach zu ihm: Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zum Himmel, es klagt dich an. Verflucht seist du auf der Erde, die du mit seinem Blut getränkt hast. Dein Acker wird dir künftig keinen Ertrag geben. Du kannst nicht länger hier leben. Fliehen musst du. Doch wohin du auch fliehst, nirgendwo kannst du bleiben. Da begriff Kain erst, was er getan hatte. Seinen eigenen Bruder hatte er umgebracht. Nicht Abel, er hätte den Tod verdient. Erschrocken antwortete er: Die Strafe ist mir zu schwer. Ich kann sie nicht tragen. Du vertreibst mich von hier. Ich muss vor dir fliehen. Ruhelos muss ich von Ort zu Ort ziehen. Doch nirgendwo bin ich sicher. Aber Gott sprach zu Kain: Nein, sondern wer Kain tötet, wird siebenfache Strafe empfangen. Und Gott machte ein Zeichen an Kain, was ihn vor Rache schützte, sodass niemand wagte, Hand an ihn zu legen. So zog Kain weg und wohnte im Osten, jenseits von Eden. Da werden also in Familie Mensch zwei Brüder geboren. Ganz genauso, wie es dem Schöpfungsauftrag entspricht. Die Eltern freuen sich, sie ziehen sie groß, sie werden erwachsen. Und die beiden Brüder ergreifen verschiedene Berufe, die beiden Grundberufe der Menschheit. Einer betreibt Ackerbau, der andere zieht Tiere auf. Säen und ernten, melken, Wolle scheren, schlachten, alles dient dem Überleben. Und beiden ist aber klar, dass wir hier leben können, dass Pflanzen wachsen und verarbeitet werden können, dass wir uns von Milch und Wolle und Fleisch ernähren können, das haben wir nicht uns selbst zu verdanken. Da ist Gott, der alles wachsen lässt. Von ihm sind wir abhängig. Und deswegen bringen sie ein Opfer. Das Erste, was wir geerntet und erarbeitet haben, das gehört Gott. Und mit dem Opfer gehen sie mit Gott in Kontakt. Danke, sagen sie. Und bitte, lass uns weiterhin ernten. Gib uns Gelingen. Für beide ist das überlebenswichtig, dass Gott ihr Opfer ansieht. Weil dann wissen sie, dass es weitergeht. Dass die Erde auch weiterhin Früchte trägt und dass die Herden wachsen. Manche Bilder, die prägen sich ja seit der frühesten Kindheit ein. Und eins dieser Bilder ist für mich diese Illustration zur Geschichte aus meiner Kinderbibel. Wer kennt die auch aus seiner Kinderbibel? Ja, okay, das sind die Älteren. Das ist die Kinderbibel der 60er Jahre. Ne? Kestekort. Nein, wie heißt er? Anne de Vries. Anne de Vries war das, genau. Also, und da sieht das irgendwie so aus: Abel macht es irgendwie richtig und Kain nicht. Der Rauch steigt bei Abel senkrecht nach oben und bei Kain nicht. In der Erzählung geht es aber gar nicht um ein Brandopfer. Das wird nirgends erwähnt. Und von einem Altar ist auch gar nicht die Rede. Es ist einfach eine Gabe, ein Dankgeschenk. Und die Bibel erzählt nur, zwei Männer geben Gott etwas. Wie haben die beiden dann aber erkannt, dass der eine von Gott angenommen war und das andere Opfer abgelehnt wurde? In der Erzählung wird keine Begründung dafür angegeben. Kain bringt weder das falsche Opfer, noch ist die Art und Weise, wie er das macht, irgendwie falsch. Aber sie scheinen das bei den Auswirkungen zu merken. Dem einen geht's gut, dem anderen nicht. Segen wird gewährt, Segen bleibt aus. Vielleicht hat Abel auch irgendwie gespürt, dass er bei Gott willkommen war. Vielleicht an der ungetrübten Freude, die er dabei hatte, als er Gott was Wertvolles gab. Könnte sein, dass Kain diese Freude gefehlt hat. Vielleicht tat es ihm ja leid um die vielen schönen Feldfrüchte, die er da aus der Hand gab. Und dass so ein Missmut dann von Gott abgewiesen wurde, das kann ihm dann klar geworden sein. Aber die Bibel sagt nichts explizit darüber. In Wirklichkeit sagt der Bericht: Der Herr blickte auf Abel und seine Opfergabe und auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Gott interessiert sich also gar nicht in erster Linie für das Opfer, sondern er interessiert sich mehr für die Person. Der Herr sieht das Herz an. Das ist schon von den ersten Seiten der Bibel an gültig. Was Gott an Kain auszusetzen hat und was ihm an Abel gefällt, das bleibt im Unklaren. Auf jeden Fall fühlt sich Kain zurückgesetzt. Abel geht's gut, mir nicht. Die Voraussetzungen, die waren zu Beginn des Lebens und des Arbeitens noch gleich, aber dann fangen irgendwie Ungleichheiten an. Dem einen gelingt alles, dem anderen misslingt, was er anpackt. Dabei hat er doch alles richtig gemacht. Er hat geschuftet, er hat den Geber der Gaben anerkannt. Es ist irgendwie unerklärlich. Und dann Neid keimt auf, so wie überall, wo es Ungleichheit gibt. Der eine Mensch scheint immer Glück zu haben, beim anderen geht immer alles schief. Die eine Schwester gerät immer an die falschen Männer, die anderen baut mit ihrem Mann schon das zweite Haus. Die einen leben in einem wohlhabenden, sicheren Land und die anderen wurden in einem Landstrich geboren, in dem sich die korrupten Herrscher und die Terrorgruppen die Klinke in die Hand geben. Überall erleben wir Ungerechtigkeiten. Eine Welt mit Licht und Schatten. Kein Paradies mehr. Und das spiegelt sich schon bei Kain und Abel wieder. Ab jetzt geht es in der Erzählung nur noch um Kain und um seine Reaktion auf das Geschehen. Und er redet sich innerlich in Rage. Gott liebt nur Abel, mich liebt er nicht. Und es brodelt in ihm. Und heißer Neid und Zorn machen sich in ihm breit. Er blickt finster zu Boden. Das sagen andere Übersetzungen. Er verschließt sich. Es wird dunkel in seinem Herzen. Und er bricht die Beziehung ab. Und diese Reaktion scheint für ihn ganz normal und auch berechtigt. Er, der ohne Grund Benachteiligte, der Zurückgesetzte, der will Gerechtigkeit. Da kommt eine Warnung von Gott. Woher kommt dieser Zorn? Kain, warum steigst du aus der Beziehung aus? Wie willst du mit dem empfundenen Unrecht umgehen? Du hast mindestens zwei Möglichkeiten. Denk dran, in dir lebt Gutes und Böses. Was willst du jetzt füttern? Noch hast du die Chance, Herr über deine Gefühle zu sein. Aber es geht nicht gut aus. Kain gibt der Stimme Gottes keinen Raum in seinem Herzen. Und Kain lockt seinen Bruder an einen Ort, wo ihn niemand sieht, und schlägt ihn tot. Der erste Mord. Aber einer hat die Tat gesehen. Gott. Und der beginnt jetzt ein Verhör. Er vernimmt Kain und er ahndet das Verbrechen. Er zieht ihn zur Verantwortung. Gott ist die Instanz, vor der sich Kain verantworten muss. Wo ist dein Bruder? Wie soll ich das wissen? Keine Ahnung. Das ist schon mal eine glatte Lüge. Die böse Tat, die soll auf jeden Fall verborgen werden. Und dann noch diese freche Entgegnung. Soll ich etwa auf meinen Bruder aufpassen? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Aber Gott hat's gesehen. Und Gott deckt das auf. Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zum Himmel. Es klagt dich an, sagt Gott ihm auf den Kopf zu. Das ist der dramatische Höhepunkt dieser Geschichte. Gott konfrontiert Kain. Du wolltest Abel beseitigen, aber sein Blut schreit zu mir. Das ist nicht egal, ob einer ermordet wird. Das verschüttete Leben schreit. Gott ist das nicht egal. Gott schützt die Menschen voreinander. Und selbst wenn es einen perfekten Mord geben sollte, und ein Mörder ungeschoren davonkommt, das Blut der Opfer schreit zu Gott. Gott stellt den Täter. Die Tat von Kain hat Folgen. Er kann nicht mehr in dieser Gegend bleiben, auf diesem fruchtbaren Acker. Dieser Acker, der das Blut eines Unschuldigen aufgenommen hat, der wird dem Ackerbauern den Ertrag verweigern. Kain muss ihn verlassen. Das ist ein richtiger Fluchspruch. Er wird ausgestoßen aus der Gemeinschaft der Menschen, kann nirgends lange bleiben, wird immer unterwegs sein Und der Lebensraum, der ihm bisher Gedeihen und Sicherheit und Nahrung gegeben hat, steht ihm jetzt nicht mehr zur Verfügung. Er ist eine gejagte, gehetzte Existenz. Jetzt scheint Kain erst klar geworden zu sein, was er getan hat. Er hat seinen eigenen Bruder umgebracht. Aber das scheint ihn weniger zu beschäftigen als die Folgen, die das jetzt für ihn selber hat. Und er bittet Gott um Abmilderung dieser Strafe. Er jammert, er klagt, er befürchtet, jeder, der ihm begegnet, der könnte ihm jetzt ans Leder wollen. Und das Erstaunliche ist, nicht nur das Opfer wird gehört und verteidigt, sondern auch der Täter. Die Strafe wird insofern abgemildert, als dass Kain nicht vogelfrei ist. Auf irgendeine Art und Weise macht Gott an ihm kenntlich, dass er nicht getötet werden darf. Dieses Kainsmal, entgegen von unserem Sprachgebrauch, das ist kein Schandmal, sondern ist ein Zeichen des göttlichen Schutzes. Keiner darf Rache an ihm nehmen. Blutrache ist von Anfang an ausgeschlossen. Dieses Kainsmal, das ist kein Zeichen, das ihn für immer an den Pranger stellt und zum Verbrecher stempelt, sondern ist ein Zeichen des Erbarmens Gottes, der ihn auch gerade jetzt nicht fallen lässt. Gott, das ist das Erstaunliche, Gott tritt als Beschützer von Gesindel auf. Wozu lädt diese dramatische Geschichte ein? Eine Frage, die man bei biblischen Geschichten immer stellen darf, ist, mit wem kannst oder sollst du dich identifizieren? Abel kommt so wenig vor, dass er eigentlich gleich ausscheidet. Also Kain. Versuchen wir das mal. Kain und ich. Im Ernst? Mit einem Mörder soll ich mich identifizieren? Aber tatsächlich, er ist die Identifikationsfigur. Da ist zunächst die Szene an den Opferplätzen. Ausgangspunkt der Geschichte. Ausgerechnet an dieser frommen Handlung entzündet sich die Sünde, die zunächst nur im Innern des Menschen schwelt. Aus dem Vergleich der Opfer folgen Eifersucht und Hass, am Ende Brudermord. Wie oft geht es mir so, dass ich aus einer Kleinigkeit etwas Großes mache? Dass ich aus einer Mücke einen Elefanten mache? Dass ich eine Unstimmigkeit, die mit etwas Nachdenken, etwas Abstand und einer Nacht drüber schlafen entschärft werden könnte? Dass ich aus etwas Kleinem etwas ganz Großes mache. Ich kenne das. Dann wird der Blick nach unten gesenkt. Ich kreise nur um mich und meine Gefühle. Was wäre denn die Alternative? Der Blick geht nach oben. Haben wir gerade gesungen. Der Blick könnte nach oben gehen. Die Sehnsucht erwacht. Ich fange an zu loben. Zum Tag wird die Nacht. Ich sehe deinen Himmel. Die Seele wird weit und Herz und Gedanken sind für dich bereit. Wonach Kain sich sehnte, war die Liebe Gottes. Er fühlte sich nicht von Gott geliebt. Aber er merkte gar nicht, dass seine Verbindung zu Gott gar nicht abgerissen war, solange Gott ja noch mit ihm spricht. Stattdessen kündigt er die Beziehung zu Gott eigenmächtig auf. Gott dagegen spricht ihn liebevoll an. Warum bist du so zornig, Kain? Damit will er ihn ja nicht beschämen, sondern er will ihn aufrichten. Schau nach oben, schau auf mich. Hier ist Anerkennung. Meine Gnade ist beständig und tiefgreifend und beruhigend. Aber irgendwie reicht das dem Kain nicht als Quelle des Selbstwertgefühls. Er baut auf seine Überlegenheit. Ist doch alles egal, scheint er zu denken. Ich will mein Recht, ich will genauso gut sein wie Abel, ich will genauso fromm gelten, also nehme ich mir das Recht und hau drauf. Und er beseitigt den Bruder allen Warnungen zum Trotz. Es war nur eine Rivalität zwischen Brüdern, aber dann wird offene Rebellion Gott gegenüber daraus. Und dann treibt es ihn immer mehr von Gott weg, bis er irgendwann jenseits von Eden landet. Die Liebe Gottes zu uns ist nicht davon abhängig, ob wir sie fühlen oder nicht. In diesem Lied, das wir gerade gesungen haben, da heißt es ja weiter: Der Blick kommt von oben, ein himmlisches Licht, voll Hoffnung und Wärme, der Zweifel zerbricht. Ich höre dein Versprechen, du bist immer treu. Ich höre und glaube, die Liebe wird neu. Das ist die Alternative. Wer Gott oder anderen gegenüber ständig verletzt ist, weil das Leben oder weil Gott vermeintlich nicht gerecht ist, der zeigt, dass er sich nicht auf die Gnade verlässt. Er bleibt in diesem Geist von Kain. Aber nochmal zurück zu dem Identifikationsangebot mit Kain. Das ist immer noch so ein bisschen unangenehm für mich. Kain und ich. Und das ist eine andere Frage, die wir biblischen Geschichten immer stellen können. Wie begegnet uns Gott hier? Und wie verursachen wir den Kain in uns? Wie verursachen wir denn den Kain in uns? Das hat mit unserem Verhältnis zu anderen Menschen zu tun. Es passiert einfach zu leicht, dass wir andere übersehen, uns mit ihnen vergleichen und dabei den anderen abwerten. Am Ende kommt dabei nicht nur ich schlecht weg, sondern auch der andere, wir beide. Indem ich mich mit anderen vergleiche, mache ich mich klein. Ich bin nichts wert. Das ist dann schnell das tiefer liegende Gefühl. Aber auch wenn unser inneres Selbstgespräch in die andere Richtung läuft, ist das destruktiv. Ich bin besser als der andere. Auch das verhindert Beziehungen zu anderen Menschen. Lass solche unheilvollen Gedanken nicht zu. Wie können wir diesen Kain in uns denn unschädlich machen? Eine Möglichkeit wäre, den anderen auf eine gute Weise groß zu machen. Also qualitative Rückmeldungen geben, ohne gleich Vergleiche einzupflegen. Weder ausgesprochen noch unausgesprochen. Also wirklich anzuerkennen, was der andere gut macht, was er gut kann. Ich bin in Ordnung und du bist auch in Ordnung, könnte man diese Haltung beschreiben. Ich begegne dem anderen, der anderen respektvoll, im Bewusstsein, dass er oder sie anders ist. Und ich achte und ich feiere die Erfolge des anderen. Eine andere Frage, die wir bei biblischen Erzählungen immer wieder stellen können, ist, wie begegnet uns Gott denn jetzt hier? Wir hatten schon gesehen, dass Gottes bewahrende Gnade sowohl dem Opfer als auch dem Täter gilt. Gott tritt für Abel ein, der nicht mehr für sich selber sprechen kann. Als Anwalt des Ermordeten stellt er den Mörder zur Rede. Er ist ein gerechter Gott. Ich finde das unglaublich beruhigend, dass ich weiß, dass Gottes Gerechtigkeit alles Böse zur Rechenschaft ziehen wird. Ich habe im Urlaub die Biografie von Alex Nawalny gelesen, dem russischen Regimekritiker, der viele Jahre im Gefängnis verbrachte, der vom Geheimdienst vergiftet wurde, was er überlebte, und dann wieder ins Gefängnis kam und lauter ungerechtfertigte Anschuldigungen und Prozesse über sich ergehen lassen musste. Und am Ende starb er vor ungefähr anderthalb Jahren unter ungeklärten Umständen im Gefängnis. Ich habe geweint, als ich diese Nachricht gehört habe. Aber Gott ist gerecht. Gott wird mit den Regimen abrechnen und Menschen werden sich verantworten müssen, auch wenn wir heute noch keine Gerechtigkeit sehen. Aber zurück zu Kain. Gott fordert nicht den Tod des Mörders Kain als Sühne, sondern er erhält ihn am Leben und er gibt ihm ein Zeichen, das ihn vor der Rache der Menschen bewahren soll. Derjenige, den man nach dem Gesetz der Blutrache hätte töten müssen, der darf am Leben bleiben. Gott klagt den Sünder an, aber gleichzeitig steht er für ihn ein. Um genauer zu sehen, wie Gott hier handelt, lohnt es sich, über die eigentliche Erzählung noch etwas weiter zu gucken. Sie steht in einem Zusammenhang. Zunächst, nach diesem Mord, scheint sich die Spirale der Gewalt immer weiter zu drehen. Kains Familiengeschichte wird weiter erzählt. Und die ist wirklich nicht schön. Ein gewisser Lamech sagt einige Generationen später, also Ururenkel von Kain, Lamech sagt, pass auf, wem Lamech Gericht verschafft. Ein Mord an Kain, so hat Gott es bestimmt, verlangt als Rache 7 Menschenleben. Für Lamech müssen 77 sterben. Da braut sich ja Unheil zusammen. Völlig übertriebene Rachefantasien. Und das anfängliche Familiendrama, das weitet sich aus zunehmend zu einem Drama für die ganze Völkerfamilie. Gewalt und Gegengewalt, so wie wir es bis heute kennen. Und gleichzeitig passiert im Verborgenen noch was anderes. Gleichzeitig zu dieser Familiengeschichte von Kain, die weitergeht, geht auch eine andere Geschichte weiter. Gott schafft die Voraussetzungen für einen Neuanfang durch die Geburt eines weiteren Kindes von Adam und Eva, Seth. Das kann man ganz am Ende von Kapitel 4 lesen. Adam und Eva bekommen noch einmal einen Sohn anstelle von Abel. Und über ihn heißt es, auch Seth wurde ein Sohn geboren, also der pflanzt sich dann auch fort. Den nannte er Enosch. Und damals fingen die Menschen an, den Namen des Herrn anzurufen. Seths Nachkommenschaft lässt Hoffnung aufkeimen. Aus ihr geht am Ende Noah hervor. Und mit ihm setzt Gott einen Neuanfang in der Geschichte. Der Blick geht nach oben. Gott gibt also die Menschheit nicht auf. Weder nach dem ersten Mord, noch nach den weiteren Verfehlungen. Und Gott überlässt die Welt nicht sich selbst. Auch er blickt immer wieder auf die Menschen. Dein Blick kommt von oben. Gott will die Beziehung zu den Menschen. Und dieser Blick Gottes auf die Menschen, es bleibt nicht nur bei einem Blick. Er wurde zur Tat. All der Neid, all die Missgunst, all die Gewalt musste und konnte überwunden werden. Gott selbst opferte sich dafür. Er nahm das auf sich und er überwand das. Was für eine Befreiung. Wir sind wirklich befreit zu einem neuen Leben, in dem wir uns nicht vergleichen und andere abwerten und den Blick nach unten richten müssen. Gott sei Dank. Jesus sei Dank. Amen.